SWR 2 Zeitgenossen.
Volker Schlöndorff hat dem deutschen Film weltweites Ansehen geschenkt, wurde für die Blechtrommel mit dem Oscar und der Goldenen Palme ausgezeichnet. Am 7. April bringt der dann 83-Jährige seinen ersten großen Dokumentarfilm in die Kinos. Der Waldmacher über den Agrarwissenschaftler Toni Rinaudo, der aus Wurzeln im scheinbar toten Boden der Saalzone neue Bäume wachsen lässt. So einfach wie zuverlässig. Und dafür wurde er auch mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Herr Schlöndorff, Sie haben zwar schon einige Dokus gemacht, aber Der Waldmacher ist wirklich Ihr erster großer Dokumentarfilm, nachdem Sie mit so vielen Spielfilmen enorm erfolgreich waren. Ob Die Blechtrommel, Die Fälschung, Tod eines handlungsreisenden Homo Faber, Diplomatie und viele andere. Wenn der Film am 7. April in die Kinos kommt, sind Sie 83 Jahre alt. Auch wenn Sie 20 Jahre jünger wirken und topfit sind, da überlegt man sich sicher sehr genau, was für Projekte man angeht. Was hat Sie so an dieser Geschichte gereizt?
Ja, das war nicht geplant. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich da 3 Jahre mit verbringen würde. Das hat Covid uns dann beschert. Nein, ich habe durch Zufall, ich bin engagiert bei einer ONG, wie sagt man, Wohltätigkeitsorganisation World Vision seit 12 Jahren in Afrika, das mal entdeckt, was die da für Arbeit machen und mich für die eingesetzt. Und die haben mich eingeladen vor ein paar Jahren zu einem Vortrag von diesem Toni Rinaudo. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist, ein australischer Agronom, der gerade auf der Rückreise von Stockholm nach Australien in Berlin Stopp machte und im Hinterzimmer von einem sehr netten italienischen Restaurant einen Vortrag über seine Sache hielt. Und da hat er im Grunde eben das erzählt, was Sie eben zusammengefasst haben, also wie er es schafft, ganze Wälder wachsen zu lassen, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen, indem er das Wurzelwerk, das jahrzehntelang unter der Erde lebendig bleibt, animiert und so weiter. Da können wir dann noch, also jedenfalls, ich war so beeindruckt, ich bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, das ist doch die Patentlösung für alles. Sicher haben Sie Tausende von Jüngern, die diese Methode jetzt auf der ganzen Welt und in ganz Afrika vertreiben. Und dann sagte er so mit seinem verschmitzten Lächeln, naja, meistens bin ich alleine. Und da habe ich gedacht, na, das muss sich ändern. Gibt es denn einen Film über Sie? Nein. Und ja, 4 Wochen später war ich mit ihm bereits in Mali, nicht ahnend, auf was ich mich eingelassen hatte.
Das heißt, das war wirklich einfach der Impuls, ich muss diesen Mann und seine Idee bekannt machen.
Ja, ich hatte überhaupt keine Absicht, der Dokumentarfilmer zu werden, aber das hat mich so überzeugt, dass ich dachte, da muss man was draus machen. Das ist auch in dem Sinne sozusagen kein Filmkunstunternehmen, sondern da geht es wirklich um eine Sache. Und wie das so ist, finde ich zum Schluss, ist auch vielleicht doch noch Kunst dabei rausgekommen.
Und das ist tatsächlich ein unterirdischer Wald, den Toni Rinaudo sozusagen entdeckt hat.
Ja, also er nennt es so, es ist tatsächlich, dass auf weiten Teilen Afrikas wurde früher Landwirtschaft unter Bäumen betrieben, weil es ist zu heiß sonst, wenn der Boden der prallen Sonne ausgesetzt ist, die Windstürme wehen den Boden weg, die gelegentlichen Regengüsse spülen weg, was noch ist. Und die Bäume schützen das. Und unter den Bäumen dann, also so 20, 40 Bäume auf einem Hektar, also 20 Meter einer, die schützen den Boden und machen die Landwirtschaft möglich. Das ist aber irgendwann zur Kolonialzeit geändert worden. Da hat man gesagt, ein anständiger Bauer muss ein großes, weites, sauberes Feld haben, alles abgeholzt, mit dem Ergebnis, dass die Böden dann nach und nach total verkarstet und unfruchtbar wurden. Und woran niemand gedacht hat, ist, dass die Wurzeln der Bäume, die da früher waren, die also einheimische Bäume sind, an den Boden, an das Klima gewohnt sind, dass die unter der Erde weiterleben, 30, 40, 50 Jahre lang, also jedenfalls nur erweckt werden müssen. Und das passiert eben nach einem gelegentlichen Regenguss oder so, dass so kleine Triebe hier und da aus dem Boden kommen und kaum sind die 5 Zentimeter groß, kommt auch schon eine Ziege und grast es ab und wenn sie mal doch mal größer werden, kommt die nächste Bäuerin mit der Sichel und macht diesen Busch weg. Und tatsächlich, wenn man das nun ausdünnt, beschneidet und pflegt 2, 3 Jahre lang, dann hat man nach 3 Jahren bereits einen mannhohen Baum, denn das Kraftwerk in der Erde springt wieder an und lässt diesen Baum wachsen.
Wie hat Toni Rinaudo das entdeckt?
Ja, auch durch einen Zufall. Er war schon seit 1984, also als 24-jähriger junger Mann mit seiner Frau und Kind, so fast als Missionar unterwegs und hat Bäume gepflanzt für die UNO, für die Weltbank, für wen auch immer. Er sagt, für Millionen Dollar, die alle rausgeschmissen waren, weil er gemerkt hat, dass nach 2-3 Jahren waren die alle eingegangen, mangels Wasser. Die können einfach keine Wurzeln treiben. Und da war er drauf und dran aufzugeben und nach Australien zurückzugehen und hatte eine Panne in der Steppe, in der Savanne und hat auf einmal diese Büsche da gesehen, weil da eine Ziege dran knabberte und ist hingegangen und hat auf einmal die Blätter erkannt, hat gesagt, das ist doch hier das Blatt von einer Acacia federbia. Und er hat mit seinem Messer dran gegraben und so ist er darauf gekommen und hat dann diese Methode mit den Bauern vor Ort Jahre, Jahrzehnte lang getrieben. Also allein in der Republik Niger hat er 6 Millionen Hektar auf die Art und Weise wieder als Ackerland restaurieren können. Also es geht nicht um den Wald an sich, sondern es geht um die Landwirtschaft unter den Bäumen.
Aber das hat ja auch ganz andere ökologische Auswirkungen, weil wo Bäume sind, sind ja auch wieder mehr Tiere, mehr Insekten, mehr Vögel, oder?
Ja, alles. Das ganze Ökosystem lebt davon. Also erstmal ist jeder Baum eine biologische Pumpe, das habe ich alles gelernt, die Wasser und Feuchtigkeit aus 30, 40 Metern Tiefe bis an die Oberfläche bringt, entweder kurz unter der Oberfläche in kleinen Wurzeln oder das ist durch die Blätter verdunstet bei Nacht und auf jeden Fall also auch durch diese Feuchtigkeit Landwirtschaft wieder möglich macht. Und natürlich die Blätter, die absorbieren das CO2. Und das ist nun der nächste Schritt gewesen, dass zum Beispiel in Äthiopien der Toni Rinaudo dann ganze Hügel, die völlig kahl waren, durch Einzäunen und Aufpäppeln der Pflanzen, die dann da rauskommen, wenn keine Tiere reinkommen, wieder begrünt hat. Und dann kann man die Biomasse berechnen und dafür Geld kassieren von der Weltbank nach dem Kyoto-Abkommen oder dem Paris-Abkommen. Also diese CO2-Kredite, wofür unsere Firmen einzahlen, wenn sie CO2 ausstoßen, die können dann die Bauern in Afrika einlösen. Also das ist noch dazu ein ganz wunderbares Perpetuum mobile, das sich selbst finanziert.
Das heißt, es könnte aber wirklich auch gegen den Klimawandel helfen. Ich meine, wenn Sie sagen, da sind schon Millionen Hektar so wieder begrünt worden,
ja,
ist das, was wir brauchen.
Aber das sind ein paar Millionen Hektar ist nichts. Es geht um 2 Milliarden Hektar weltweit, die verkarstet sind, die eben die Bäume alle eingegangen oder abgeholzt sind und die wieder begrünt werden müssten. Also es müsste wirklich eine große Anstrengung sein weltweit. Und dann hat es natürlich Einfluss, wenn das gelingen würde, auch nur die Hälfte davon wieder zu begrünen. Das würde ungefähr unseren PKW-CO2-Ausstoß auffangen.
Das ist ganz schön viel.
Ja, das aber ist sehr viel.
Warum wird das nicht längst in ganz großem Stil weltweit gemacht? Warum machen wir immer noch kleine Plantagen mit Jungpflanzen, die dann wieder eingehen, weil es viel zu aufwendig ist, das zu bewässern und zu heben?
Das ist eine heikle Frage. Die einzige Antwort, die Toni Rinaudo mir drauf hat geben können, hat gesagt, seine Methode, die ja übrigens heißt Farmer Managed Natural Regeneration, also von den Bauern gemachte natürliche Regeneration, die wird eben von den Bauern auf dem Acker gemacht. Da fließen keine großen Entwicklungsgelder, es sei denn, man würde die unterstützen. Tatsächlich aber wollen alle Leute diese Großprojekte, Bäume, 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 wir pflanzen für jeden Klick einen Baum, für dies. Es gibt überhaupt kein Monitoring, also die Millionen und Millionen Setzlinge, die tatsächlich gesetzt wurden, die sind aber leider alle nach 2 Jahren nicht mehr aufzufinden. Und das hat man nun mit Satellitenbildern tatsächlich erforschen können. Die Universität Kopenhagen und Zürich haben da Programme gemacht und da sieht man, wo was wächst und wo nichts wächst. Das beantwortet immer noch nicht die Frage, ja, warum wird das dann nicht mehr angewandt? Ja, weil die Gelder für diese Großprojekte, große grüne Mauer und so weiter, lauter Schlagworte, die fließen in die Metropolen in Afrika und anderswo und sind deshalb lukrativ, sowohl für die Politik als auch für andere. Aber bei den Bauern kommt davon nichts an. Und deshalb also, dass eine billige Methode sich nicht durchsetzt, weil da eben keine Gelder fließen, ist ein Paradox, aber leider wahr.
Aber es gibt doch immerhin, wie Sie gesagt haben, Geld aus diesen Ausgleichsfonds. Also ein bisschen was fließt jetzt,
ja,
aber nicht genug.
Nein, es sind jetzt ganz viele Bewegungen. Natürlich auch die Methode von Toni Rinaudo wird inzwischen von großen Projekten aufgegriffen. Unter anderem hat auch diese Initiative Große Grüne Mauer in Afrika, wo es darum ging, also einen Waldstreifen zu pflanzen vom Senegal bis nach Djibouti, also quer über 7000 Kilometer durch diese Länder der Südsahara-Zone. Das ist eine Utopie gewesen, aber ein wunderbares Schlagwort. Aber die haben jetzt revidiert und haben gesagt, dann müssen wir das fleckenweise machen, wo wir Wald und Landwirtschaft restaurieren können, da machen wir das. Und da wenden sie inzwischen eben auch die Methode von Toni Rinaudo an.
Das Tolle ist ja auch, dass die Menschen, die Bauern, die dort leben, die Familien, das wirklich selber machen können. Das heißt, das ist auch eine Form von Selbstermächtigung, oder?
Ja, das ist das Schlagwort, Empowerment. Vor allen Dingen auch, weil das, wie immer, wenn es um Pflege geht, hier werden also Baumtriebe gepflegt, sind Frauen irgendwie geeigneter und fleißiger und sorgfältiger. Und insofern ist es auch eine Ermächtigung der Frauen in den Dörfern in Afrika. Und man sieht, dass sie ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben und ein Stolz. Und da, wo es funktioniert, ist es tatsächlich so, dass die Ernten sich nicht nur verdoppeln und verdreifachen, sogar verzehnfachen, ja, wenn vorher nichts gewachsen ist. Und dass dadurch also Geld da ist, um die Kinder in die Schule gehen zu lassen, dass die nicht auf dem Acker mitarbeiten müssen, dass ja manchmal sogar elektrifiziert werden kann, was ein anderes großes Problem ist. Mhm. Und dass also die Entwicklung von ganz unten mit diesen kleinen Projekten letztlich nachhaltiger ist, als wenn man hier spricht von einem Marshallplan für Westafrika oder so. Da stellt man sich gleich große LKWs vor, die wie bei uns nach dem Krieg im Marshallplan den Fortschritt brachten. Nein, in Afrika müsste der Fortschritt vom Boden, von der kleinen Pflanze allmählich weitergehen.
Und es würde ja auch in anderen Teilen der Erde wunderbar funktionieren, in Indien zum Beispiel.
Ja, wir waren auch, ich war mit Toni auch einen ganzen Monat in Indien, aber mein Film war schon so reichhaltig, dass ich das Indienfass jetzt nicht auch noch aufmachen wollte. Da ist es ganz besonders dramatisch, weil dort hat man auch eine Monokultur eingeführt, nämlich die Baumwolle. Und die Baumwolle, die braucht unglaublich viel Wasser, also Feuchtigkeit zieht sie aus dem Boden und sämtliche Nährstoffe, sodass man dauernd düngen muss. Und inzwischen ist der Boden so gesättigt durch und ausgelaugt durch die Düngemittel, dass das auch nichts mehr hilft. Und das sind eben dann diese Horrorzahlen, dass in dem größten Staat Indiens, in Maharashtra, sich jährlich ungefähr 10.000 Bauern aufhängen, weil sie ihre Familie nicht mehr ernähren können und das als eine Schande empfinden. Und da auch da könnte durch Bäume wieder eingeführt, Agroforestry oder Forstlandwirtschaft, gibt so verschiedene Worte, womit man das bezeichnet. Also jedenfalls eben durch andere Methoden wäre Unglaubliches möglich. Also laut Toni Rinaudo könnte Afrika nicht nur sich selbst ernähren, sondern den Rest der Welt.
Wahnsinn.
Denn das Land Afrika ist eben immens groß, hat noch immens viel Flächen, trotz der Bevölkerung von über einer Milliarde schon. Aber es ist eben so groß wie Nordamerika, Europa plus China zusammen.
Wahnsinn, ja. Das muss man sich immer mal wieder klar machen. Sie waren ja immer wieder bei Toni Rinaudo in Westafrika. Er arbeitet ja schon seit 30 Jahren da in der Sahelzone. Was ist der für ein Mensch? Wie haben Sie ihn erlebt? Weil der muss ja noch viel, viel mehr Geduld haben wie Sie als Filmemacher.
Ja, das hat er. Und er hat auch noch viel mehr gute Laune als ich. Es ist ein Sunny Boy, wie man so sagt. gesagt. Er ist ja mit einem Kind und seiner Frau, beide 24-jährig, nach Afrika gekommen. Und auf den Fotos sehen sie so aus wie Hippies, 1983 mit einem Kind hinten in einem Tuch auf dem Rücken. Ja, dann haben sie in den Dörfern lebend drei weitere Kinder bekommen, die dort aufgewachsen sind. Das heißt, er ist vollkommen mit der Bevölkerung verbunden. Er spricht auch die verschiedenen Dialekte oder einige der verschiedenen Dialekte. Er ist sehr kommunikativ und er hat was Missionarisches, aber es ist nie aufdringlich. Er versteht es immer, das mit einem Witz rüberzubringen. Also auf die afrikanische Art und Weise durch Palaver, wo alles immer nochmal und nochmal gesagt wird, bis auch der Letzte es begriffen hat. Und das macht ihm irgendwie Freude. Ja, die nennen ihn ja dort die Mutter Teresa Afrikas, das hört er gar nicht gerne. Weil er ist zwar sehr, sehr christlich bewegt, aber er sagt, es geht ja hier nicht um Wunder, die gemacht werden, sondern das ist harte Arbeit und das ist eine Arbeit, die die Bauern selbst machen. Also die brauchen keine heilige Mutter Teresa wie mich.
Sie kennen ja selbst Afrika ziemlich gut, waren vorher schon immer wieder dort, haben 2008 bei einer Afrika-Reise das rheinland-pfälzische Partnerland Ruanda entdeckt und haben sich dann dort auch immer wieder sehr engagiert. Wie sehr hat sich denn Afrika aus Ihrer Sicht verändert in den letzten Jahren?
Es verändert sich. Es verändert sich sehr durch eine neue Generation, die Nase voll haben von den, was die nennen, den Fat Cats in den Hauptstädten, die Gelder abkassieren und die Entwicklung nicht weitergeben. Es herrscht da eine Unruhe. Das geht sogar so weit, die sagen, wenn es so weitergeht, dann ist es uns lieber, wir bekommen gar kein Entwicklungshilfegeld mehr, damit es nicht in den falschen Taschen landet. Und also ich sehe die Entwicklung von Afrika schon sehr positiv. Sie sind sich der Probleme bewusst. Sie sind ja sehr lernbegierig. Natürlich wollen alle auf die Schule gehen, möglichst alle Abitur machen. Das nützt ja nichts. Im Augenblick ist es noch 70% der Bevölkerung lebt auf dem Land und lebt im Grunde vom Land. Also man muss bei der Landwirtschaft einsetzen. Das ist den Jungen nicht so recht. Von denen ist dann in der Schulklasse Frage, ja, wer will denn hier weiter auf dem Land leben und wer will Bauer werden wie seine Eltern, dann meldet sich kein einziger. Das ist verständlich natürlich, weil zum Beispiel das Land ist nicht elektrifiziert. Nur 30% der Menschen in den Ländern südlich der Sahara haben Elektrizität. Und das heißt aber, in Afrika geht die Sonne pünktlich morgens um 6 Uhr auf und pünktlich abends um 6 Uhr unter und dann sind 12 Stunden Finsternis mit irgendwelchen Karbidlampen oder ungesunden Beleuchtungssachen. Das wäre das allererste. Und die Sonne, die scheint ja lang genug, um Elektrizität zu produzieren. Also da sind so viele Ansätze und deshalb bin ich da sehr positiv. Wenn die Not so groß wird, dann wird der Mensch auch erfinderisch.
Und trotzdem passieren ja immer wieder auch üble Sachen. Die Islamisten sind in der Region eine ständige Gefahr. Mali, wo Sie ihn ja immer wieder gesehen haben, ist von den Europäern jetzt praktisch aufgegeben worden. Wie beurteilen Sie das? Ist das ein wirklich drängendes Problem für die breite Masse oder ist das
in bestimmten Regionen? Ja, das ist ein ganz dringendes Problem. Also zu Anfang, vor 3 Jahren, sind wir gerade in Mali noch frei rumgefahren und inzwischen kann man überhaupt nicht mehr rein und auch in Burkina Faso, wo es ganz offen war und in Niger muss man jetzt mit einer Eskorte hin, weil sonst, wenn da Weiße sind, dann werden die halt entführt für Lösegelder. Insofern, dafür ist die Eskorte da. Der Kampf ist nicht unbedingt von den Dschihadisten mit der Dorfbevölkerung. Und da ist eben auch das Problem, dadurch, dass die Hauptstädte, die Verantwortlichen in den Hauptstädten, sich so überhaupt nicht um die Landbevölkerung kümmern, weil die sagen sich nur, da sind eh keine Stimmen zu holen, die gehen nicht wählen, sind die natürlich anfällig für die Islamisten und die jungen Leute, die zwar da auf die Schule gehen, aber dann keinen Job haben. Ja, die sind dann natürlich anfällig wiederum für das, was ihnen geboten wird rund um die Moschee und an Versprechungen und hier eine Waffe und $100 im Monat. Das ist dann ein Argument.
Sie haben für den Film Der Waldmacher ja auch afrikanische Filmemacher eingeladen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. War das insgesamt kein Problem, dass da zwei alte weiße Männer Afrika helfen wollen?
Naja, ich glaube, Afrika braucht noch viele alte weiße Männer, bis es aus dem Sumpf ist. Und das soll man ruhig auch laut sagen. Nein, das hat sich so ergeben, dass ich habe mit ganz kleinen Mitteln gedreht, hatte also kein Geld, um Kameraleute oder Team von Europa mitzubringen, und habe mich erkundigt über Kollegen, hauptsächlich über Paris, die sind ja in Frankreich gut vernetzt mit Afrika, nach Kameramann dort, Tonmann dort, und das war's dann auch. Ich habe also in jedem Land einen Kameramann und einen Tonmann vor Ort genommen und einen Fahrer, und das war dann das ganze Team. Und dadurch bin ich natürlich auch mit afrikanischen jungen Filmemachern vor Ort zusammengekommen, habe deren Filme gesehen und habe gesagt, könntet ihr mir nicht kleine Beiträge machen? Ihr kommt ja viel besser an eure Leute ran. Ja. Und das sind dann ergreifende Sachen über zum Beispiel einer, der in dem Dorf seine Mutter besucht, und in dem ganzen Dorf sind nur noch Frauen, weil die Männer sind alle emigriert in die Hauptstädte oder nach Europa, verschwinden, manche schicken Geld, andere, von denen hört man nie wieder was. Also das Problem der Migration ist in Afrika selbst auch enorm groß. Ja? Nicht nur, wenn sie bei uns ankommen, sondern auch da, wo sie fehlen. Andere, die sich wiederum gekümmert haben, einfach mal Dokumentarfilme, die sie interessieren, wie ist denn das Leben eines afrikanischen Kleinbauern? Und das ist nicht ganz anders als das Leben eines europäischen Kleinbauern vor 150 Jahren, als die dann eben kein Auskommen mehr hatten und nach Amerika ausgewandert sind. Also dadurch habe ich mit den Afrikanern zusammen als Kollegen so eine Art kollektiven Film machen können.
Dann ist Der Waldmacher eigentlich ein Film auch über Gemeinschaft, über Selbstermächtigung, haben wir schon gesagt, über den Klimawandel, über Migration, über Geschlechtergerechtigkeit, über Hoffnung. Der Film ist ja in Glasgow beim Klimagipfel vorgeführt worden. Wie war denn da die Resonanz?
Na, die Resonanz war gut, aber ich weiß gar nicht, wie viel paar hundert oder paar tausend das da gesehen haben. Ich meine, dieser Gipfel, den hätte man untertiteln können, Gipfel der Schande. Denn es ist außer ein paar Gruppenfotos mit den Politikern überhaupt nichts dabei rausgekommen. Keine endliche verbindliche Resolution oder sowas. Und ja, leider kann dann auch ein Film das nicht umkrempeln. Viel wichtiger ist mir, glaube ich, dass ich mache jetzt eine ganze Tournee durch Deutschland mit dem Film in 30 Städte, 40 Kinos. Tatsächlich, das hat sowas Missionarisches, aber das ist auch genau das richtige Wort. Das ist der Ansatz, den wir brauchen, um die Entwicklungspolitik nicht nur mit Geld zu machen, sondern vor allen Dingen mit Menschen.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass die Menschheit den Klimawandel und das Artensterben stoppen wird?
Haben Sie nicht eine leichtere Frage? Nein, ich bin 83, aber ich bin zuversichtlich, dass die Menschheit was finden wird. Vielleicht nicht in den nächsten 10 oder 20 Jahren, aber es ist ja auch nicht so, wenn es ganz schlimm kommt, dass dann auf einen Schlag 8 Milliarden Menschen tot umfallen, sondern das wird ja schrittweise gehen, und es wird noch viele Gelegenheiten geben, zu reagieren.
Hoffen wir es. Sie sind praktisch in diesen großen Dokumentarfilm reingerutscht, wie Sie gerade erzählt haben. Was ist denn ganz anders als beim Spielfilm, wenn man so einen Film macht?
Ja, was ganz anders ist, man hat kein Drehbuch. Ich hatte zwar einen Hauptdarsteller, aber eben kein Drehbuch. Und das ist nachher, wenn man sehr, sehr viel Material aufgenommen hat, dann sitzt man nachher im Schneideraum. Also da habe ich alleine 5 Monate gebraucht, um daraus irgendwie dann nachträglich einen Erzählstrang zu erfinden. Das hätte vielleicht ein gewiefter Dokumentarfilmer vorher besser geplant. Das Schöne ist, dass man eben jeden Tag etwas neu entdeckt, dass es nicht darum geht, irgendwie einen Drehplan zu erfüllen und abzuliefern, sondern es geht darum, jeden Tag was Neues zu entdecken. Also langweilig wird es einem nie. Auch wenn es 40 Grad im Schatten ist, ja, muss man halt mal eine Pause machen, ja.
Die Mehrzahl Ihrer Filme sind ja Literaturverfilmungen. Gerade wenn es von lebenden Schriftstellern ist, wie bei der Blechtrommel mit Günter Grass, Homo Faber mit Max Frisch, da stelle ich mir das nicht so einfach vor. Eigentlich ähnlich wie jetzt mit Toni Rinaudo. Also ein lebender Mensch, der dann sagt, Moment mal, was machst denn du da? Sind Sie da sehr nervös, sehr unsicher?
Ja, mit dem Toni Rinaudo habe ich tatsächlich, wenn Sie so wollen, dass das der Urautor ist, wir haben uns ganz schön gekabbelt manchmal, weil ich fand ihn zu naiv und zu optimistisch, er mich zu kritisch hier, der ungläubige Thomas hat er mich immer genannt, also das war schon interessant, deshalb ist er auch auf Teile des Films nicht gut zu sprechen, weil er findet, das müsste alles noch viel optimistischer sein, ja. Aber ich mache keinen Verkaufsfilm. Ich kann mein kritisches Bewusstsein nicht zu Hause lassen, wenn ich nach Afrika fahre. Und die Schriftsteller, da muss ich aber wiederum sagen, man lernt, wie man mit einem Schriftsteller spricht. Und der erste, das war Heinrich Böll, und der war nun überhaupt nicht einschüchternd. Und der war ganz wunderbar in der Zusammenarbeit bei der verlorenen Ehre der Katharina Blum war das. Und insofern, ich bin eigentlich sogar mit den Lebenden besser ausgekommen als mit den Toten. Ich habe ja auch Kleist adaptiert und Proust und das waren vielleicht nicht die gelungensten Sachen. Aber eigentlich, ja, die Sie schon aufgezählt haben oder Arthur Miller und Margaret Atwood bei der Geschichte der Dienerin. Mir macht es eben Spaß, mit Schriftstellern zu sprechen. Ein verkappter, versteckter Schriftsteller ist da sicher in mir. Und ich versuche mich immer in die Position zu versetzen des Schriftstellers, der vor einem weißen Blatt Papier steckt und jetzt was aufschreibt und ihn dann eben zu fragen, ja, wie bist du denn dazu gekommen, wie das? Also, dass man das Buch, wenn man es dann verfilmt, mit ihm nochmal neu entdecken kann und ihm Fragen stellen kann. Nicht so sehr nach der tieferen Bedeutung, die liegt meistens auf der Hand, sondern welche biografischen Bezüge, welche Ereignisse und Erlebnisse bei ihm das ausgelöst hat, dass er das und das Buch schreiben musste. Und oft findet man dann auch bei der Verfilmung, bei den Proben mit den Schauspielern, da gibt es immer wieder Tage, das heißt also Szenen, an denen man arbeitet, da bekommen alle irgendwie Gänsehaut und es läuft einem so ein Schauer den Rücken runter, weil es ist auf einmal viel lebendiger, viel emotionaler als alles andere. Und wenn man dann über diese spezielle Szene mit dem Schriftsteller spricht, dann ist es oft eine Szene, die er erlebt hat und die oft sogar das Schreiben des Buches ausgelöst hat. Also da ist eine echte Alchemie.
Sie haben mir mal gesagt, Sie zweifeln eigentlich ständig. Ich glaube, Sie haben so wörtlich sogar gesagt, ich bestehe eigentlich nur aus Zweifeln. War das jetzt bei Ihrem neuesten Film auch so oder war das bei einem Dokumentarfilm irgendwie einfacher?
War einfacher. Zum Drehen war es viel einfacher, weil Sie kommen irgendwo hin und entweder ist da etwas, was Sie interessiert und was anders ist und dann hält man die Kamera drauf oder man geht dran vorbei. Also da gibt's keinen Zweifel, da springt einen die Wirklichkeit an. Der Zweifel kommt, wie ich schon gesagt habe, später beim Schneiden, beim Zusammensetzen, welche Aussage kommt denn da zum Schluss rüber, also vom Gefühl her rüber.
Wie ist das, wenn Sie heute alte Filme von sich anschauen? Also die Blechtrommel nochmal sehen oder Diplomatie oder welchen auch immer. Fällt Ihnen dann wieder ein, was Sie gezweifelt haben und was Sie sich überlegt haben und denken, Mensch, hätte es doch anders machen müssen?
Also erstens mal möglichst vermeiden, die anzuschauen.
Okay.
Weil man ist auch nach 30 Jahren irgendwie noch nicht wirklich in der Lage, das zu beurteilen. Aber der zweite Eindruck, manchmal muss es eben sein bei irgendwelchen Gala-Veranstaltungen und man muss da sitzen bleiben, ist auch aber das Gefühl, Mensch, wie hast du das denn gemacht? Das könnte ich ja nie mehr machen heute. Also die Verblüffung vor dem, was man geschaffen hat.
Das ist doch schön, oder?
Ja, das ist nicht schlecht, aber dann auch versteckt die Aufhörung, dann hör auch lieber auf jetzt.
Das kann ich mir bei Ihnen überhaupt nicht vorstellen, oder? Denken
Nein,
Sie darüber
ich
mach, nach?
Nein, ich mache ja auch weiter aus, weil ich mich gerne betätige. Nicht, weil ich denke, dass ich jetzt das Rezept habe und weiß, wie man es besser macht.
Haben Sie denn schon Pläne, was als nächstes kommt?
Ja, wahrscheinlich doch eher ein Spielfilm.
Okay.
Aber das ist noch nicht spruchreif.
Aber die Spielfilme sind ja Ihr großes Thema. Schon als Teenager mit 15, 16 haben Sie ja wohl gewusst, dass Sie Filme machen wollen. Wo kam das her? Sie sind ja im bürgerlichen Wiesbaden in einer Arztfamilie groß geworden.
Ja, in einem kleinen Ort Schlangenbad im Taunus. Natürlich gab es da kein Kino und nichts. Ja, ich kann das selbst schwer erklären. Ich habe viel gelesen, war, wenn man so will, auch zwar kommunikativ, aber doch auch sehr, sehr viel allein und habe sehr, sehr gerne die gesamten Romane der Weltliteratur verschlungen und dann so vor mich hingedöst und mir das so ungefähr vorgestellt, ja, noch nicht mal als Film, aber einfach vorgestellt, wie kann das wohl gewesen sein. Und habe sehr viel fotografiert und dachte, ich werde Kameramann, weil ich dachte auch, der Kameramann macht den Film. Aber von Film selbst hatte ich keine Vorstellung. Das ist eigentlich erst gekommen, als ich dann als Austauschschüler nach Frankreich kam mit 16 und da auf einmal in der Schule ein Filmclub war, was es natürlich in Wiesbaden nicht gab. Wir Stummfilme gesehen haben, wir begeisterte Lehrer, Jesuiten übrigens, gehabt haben und überhaupt auch drumherum in der Klasse und überall ich diese Filmbegeisterung der Franzosen gespürt habe und natürlich nachahmend immer den Gleichaltrigen nacheifernd bin ich ganz schnell da reingerutscht und bin auch deshalb nicht mehr aus dem Internat zurück nach Hause nach 3 Monaten, sondern mit Einwilligung des Vaters in Frankreich geblieben, fast 10 Jahre und eben dort zum Film gekommen.
Sie haben ja dann erstmal Jura studiert in Paris, haben da wohl bis zu 3-mal am Tag dann in die Cinémathèque Française sind Sie gegangen und haben Filme geschaut und waren dann ganz jung Assistent von Louis Malle. Also eigentlich sind Sie mit dem französischen Film als Filmemacher sozialisiert, muss man
ja
sagen.
Ja, vollkommen. Also erstens mal die Tatsache, dass ich tatsächlich Jura bis zum Staatsexamen 4 Jahre studiert habe. Das war ein Alibi-Studium, denn dafür hatte ich ein Stipendium bekommen, was mir erlaubt hatte, frei zu leben in Paris und musste halt nur abends und dann am Jahresende meine Prüfungen machen. Tagsüber habe ich schon sehr früh angefangen als Volontär beim Kino, ja, eigentlich schon mit 20 und mit 21 war ich schon bei Louis Malle im Team und im selben Jahr noch mit dem Alain René, letztes Jahr in Marienbad in München und brauchten dann einen 2-sprachigen Assistent. Ich habe einfach viel Glück gehabt, aber ich habe mich auch immer dem Glück sozusagen in den Weg gestellt.
Was war denn das? Wieso in den Weg gestellt?
Naja, dass man, ich sage jetzt nicht gerade sich aufdrängt, aber
ach so, okay,
eben doch, dass man sucht, wo könnte ich Glück haben, wo könnte sich das ergeben.
Was war denn das Wichtigste von der französischen Filmkultur, was Sie gelernt haben?
Ja, erstens der Umgang mit den Schauspielern, denn die Komplizität der Filmemacher mit den Schauspielern vor der Kamera, das war jedenfalls damals in Deutschland überhaupt nicht so. Da waren das eben Theaterschauspieler, die traten dann mal im Film auf und spielten auch so, als ob sie auf der Bühne wären. Aber dieses unmittelbar, als ob man jemanden von der Straße wegnimmt und mit ihm jetzt einen Film macht, wie das eben die Jungen von der Nouvelle Vague gemacht haben. Das war ganz wunderbar und ganz befreiend. Und der Versuch immer wieder bewusst zu sein in der Filmgeschichte, was ist alles schon gemacht worden. Also sie hatten alle eine unglaubliche Kenntnis auch von älteren Filmen, von den Generationen vorher, wie können wir das anders machen, wie können wir das lebendiger machen. Also sich so als Teil von einer ganzen Bewegung aufzufassen. Es muss nicht jeder für sich allein alles neu erfinden, sondern eigentlich, wir wissen alles schon, wir müssen nur sehen, wie wir es erneuern, wie wir es am Leben erhalten.
Sie haben dann den deutschen Film geprägt, haben ihn mit erneuert, sind aber nach dem Erfolg der Blechtrommel in die USA gegangen. War das ein Riesenunterschied, dann auf einmal in Amerika zu arbeiten? Oder war das eigentlich zu Deutschland, Frankreich gleich?
Nein, das ist schon ganz anders, aber ich bin ja erst nach meinem ersten Film dann erstmal 15 Jahre in Deutschland geblieben und wir haben eben diesen sogenannten jungen deutschen Film und das alles gemacht. Mhm. Und das war auch mit Amerika keine so eine bewusste Entscheidung. Ich war in New York, um einen anderen Film, Die Liebe von Swann, nach Proust rauszubringen, also eigentlich einen französischen Film. Und das hat der Dustin Hoffmann gehört und da wollte er mich kennenlernen und sagte, ja, wir möchten gerne den Tod des Handlungsreisenden machen mit Arthur Miller, wollen Sie den nicht mal treffen? Dann habe ich also Arthur Miller getroffen, wer will das nicht? Ja. Und so bin ich da reingerutscht, dass die auf einmal gesagt haben, ja, du müsstest das machen. In Amerika will niemand hier so ein Theaterstück verfilmen. Da kommen sie die Regisseure sich zu, irgendwie die Hollywood-Regisseure zu schade für oder haben das noch nicht begriffen. Ja, und dadurch bin ich rein und habe mich so wohl gefühlt. Es hat dann fast ein Jahr in New York gedauert, eins nach dem anderen. Und der John Malkovich spielte da mit und wir wurden gute Freunde bis heute. Und ja, und dann kam das nächste und das nächste und das nächste Projekt und irgendwie bin ich nicht mehr nach Hause zurückgefahren. Also es war kein bewusstes Auswandern.
War das die Professionalität, die Sie so begeistert hat oder dass einfach mehr Geld da war oder waren es die Menschen? Was war das, was Sie dann in den USA so lange gehalten hat?
Also so viel mehr Geld. Ich habe ja independent in New York gearbeitet. Ich habe keinen Hollywood-Film gemacht. Auch die Geschichte der Dienerin war auch eine unabhängige Produktion aus New York heraus. Die hat da zwar im MGM dann später übernommen. Es waren nicht die Mittel, es ist so schwer zu sagen. Man hat einfach das Gefühl, wenn man in dieser Sprache und an diesem Ort in New York oder auf dem Land in Amerika lebt, alles ist irgendwie Film. Es sieht alles aus wie in den Filmen, die man schon immer gesehen hat. Man lebt praktisch in Filmkulissen, die Konflikte ergeben sich von selbst und man hat das Gefühl, was man da macht, das interessiert jeden auf der ganzen Welt. Wenn man in Schwabing einen Film macht, dann war man sich nicht so sicher, ob der auch außerhalb von Bayern noch Interesse hätte.
Sie wollten ja eigentlich dort bleiben, aber dann kam die Wiedervereinigung und dann wollten Sie zurück. Warum wollten Sie dann unbedingt hier sein in Deutschland?
Ach, das ist doch verständlich. Das waren diese Bilder im Fernsehen, dass die Mauer gefallen ist. Ich war im Flieger von New York nach Boston für eine Filmpreview. Und da sagt der Captain plötzlich, in Berlin ist die Mauer gefallen. Vielleicht war der früher mal Panam-Pilot und ist nach West-Berlin eingeflogen. Also jedenfalls war ihm das die Durchsage wichtig. Und dann im Hotelzimmer so die Bilder gesehen, eben von dem 9. November, von der Nacht. Da war mir irgendwie ganz klar, was machst du in Amerika, was machst du in New York? Jetzt muss man noch in Berlin sein. Wird doch Wahnsinn. Nicht interessant werden, wenn die zwei Systeme da aufeinander stoßen. Aber da wollte ich zurück, um Filme zu machen. Tatsächlich aber hat es mich dann nach Babelsberg verschlagen, dass plötzlich also diese Studios, die alten Ufa-Studios, dann DEFA abgewickelt werden sollten. Und wir gesagt haben, das geht doch nicht, das ist doch heiliger Boden. Hier ist doch mal die Filmkunst erfunden worden in den 20er Jahren. Das muss man doch erhalten. Naja, und so hat es mich hierher verschlagen, da bin ich heute noch.
Und Sie haben mal in der Doku über Ihr Leben gesagt, dass Sie lange Zeit so ehrgeizig waren, dass Sie gar nicht richtig gelebt haben. Waren Sie so ein Workaholic oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das nicht unbedingt Workaholic, aber wenn man so eine absolute Priorität hat, also eine Freundin hat mal gesagt, nachdem sie meine Biografie gelesen hatte, naja, kein Wunder, dass das bei dir mit den Frauen nicht so geklappt hat. Du warst doch sowieso mit dem Film verheiratet. Und vielleicht hat sie das da auf eine simple Formel gebracht, dass ich natürlich schon als 16-, 17-Jähriger anderes im Kopf hatte, als den Mädchen nachzulaufen.
Dann sind Sie leidenschaftlicher Läufer geworden, allerdings erst so mit 60 und haben dann mal gesagt, Marathon hat mein Leben gerettet. Warum mussten Sie gerettet werden?
Ach so, naja, weil man sonst vielleicht alt geworden wäre, das meinte ich mit der Rettung. Aber ich bin schon mit 40 immer gelaufen, aber eben so Jogging, und dann irgendwann hat sich das ergeben, dass ich Marathonläufer kennengelernt habe, also keine großen Sportler, sondern ganz normale Leute, und das hat mich da reingezogen, und das hat mir 20 Jahre lang oder 25 Jahre lang sehr viel Spaß gemacht, auch sehr gut getan. Und habe irgendwie eine ganze Last abgeworfen, nicht durch den Lauf selbst, sondern durch das permanente Trainieren das ganze Jahr lang. Also wenn man ein, zwei volle Läufe im Jahr macht, wie ich es damals gemacht hat, dann ist man praktisch jeden zweiten Tag im Training.
Und heute, wie viel laufen Sie?
Na, heute laufe ich so ein, zwei Stunden alle zwei Tage im Wald, aber keine Volksläufe mehr.
Naja, aber das ist trotzdem ganz beachtlich in Ihrem Alter.
Ja, aber das brauche ich jetzt. hilft einem, mit allem fertig zu werden, übrigens auch mit dem Alter. Aber früher, wenn ich Ärger hatte oder ein Problem nicht lösen konnte, dann erst mal Schuhe anziehen und loslaufen. Und wenn man angekommen ist, dann hat sich das Problem irgendwie gelöst im Kopf oder anderswo.
Sie haben gerade schon gesagt, Ihr nächster Film wird wieder ein Spielfilm sein.
Oh, keine Prophezeiung. Könnte.
Könnte ein Spielfilm sein. Das Kino, der Film hat sich ja sehr verändert, auch jetzt durch die Pandemie und den Boom der Streaming-Dienste. Oder sagen Sie, für mich ist Filmemachen genauso wie früher?
Ja, das Filmemachen ist genauso wie früher. Das Filmeschauen ist ganz anders. Natürlich werden heute mehr Filme denn je geschaut, aber ob das Kino überleben wird, das ist so eine schwierige Frage. Als man die neulich Godard gestellt hat, hat er gesagt, ich beantworte keine Polizeiverhöre. Und es ist heute ganz schwierig. Also fest steht ja, Leute, wir alle wollen immer mal wieder raus aus dem Haus und wollen auch einen Film mit anderen zusammen erleben, weil es ein ganz anderes, das Gemeinschaftserlebnis ist nicht zu schlagen. Deshalb wird es auf jeden Fall überleben, da gibt's gar keinen Zweifel. Aber wie viel schlussendlich dann im Kino und wie viel aber zu Hause und in wie viel Einzelfilme oder in wie viel nur Serien, da wage ich überhaupt keine Prognosen.
Regisseur Roland Emmerich hat gesagt, Kino gibt's vielleicht noch 10 Jahre und das war's dann. Dann wird eigentlich nur noch auf großen Leinwänden zu Hause geguckt, also mit Beamern.
Ja, da bin ich optimistischer. Wie gesagt, ich glaube, es sei denn, man hat sehr, sehr viele Freunde, die da nach Hause sich vor der Leinwand versammeln. Ich glaube, dass das Gemeinschaftserlebnis sehr, sehr wichtig ist für jeden immer noch. Und gerade nach einem nächsten Lockdown, wie froh ist man, mal endlich wieder raus zu können und mit anderen zusammen zu sein. Das wird sich nicht ändern.
Schauen Sie gerne große Serien in den Streaming-Portalen. Viele sagen ja, diese epische Art zu erzählen ist was ganz Wunderbares, und auch viele große Schauspieler und Regisseure sind da jetzt zu erleben.
Ich bin zu alt dafür, also in diesem Fall, das heißt nochmal so völlig umzudenken. Meine ganze Arbeit und Konzentration geht darauf, wie kann ich eine Geschichte so gut und knapp erzählen, dass innerhalb von 2 Stunden etwas passiert, was mich nicht loslässt, was anfängt, seinen Höhepunkt hat und dann seinen Ausklang. Das ist ein ganz besonderes Objekt und das ist nicht leicht herzustellen. Das Streaming, wie gesagt, da habe ich so das Gefühl, anything goes, und natürlich kann man ewig jedes Detail und jede Nebenfigur weitererzählen, aber mir würde da, das ist wie bei der Musik, also ich meine, ich würde doch auch lieber eine Sonate oder eine Symphonie hören, die irgendwann anfängt und dann aufhört, und nicht so ein Phil Glass oder Max Richter ähnliches Gewabere, was dann 24 Stunden durchläuft.
Aber es ist eine große Chance für Filmemacher und Schauspielerinnen und Schauspieler, oder?
Ja, eine ganz große Chance. Im Augenblick sind alle Produktionen ausgelastet, und wenn es das nicht gäbe, dann wäre die Pandemie wirklich der Tod der Industrie gewesen. Also das ist ein großer Glücksfall, was da zusammengekommen ist.
Sie werden in wenigen Tagen 83 Jahre alt. Was wünschen Sie sich denn für die kommenden Jahre?
Ja, einfach nur immer so weiter. Keine speziellen Dinge. gesund bleiben und neugierig bleiben.
Das wünschen wir Ihnen von Herzen.
Danke.
Wir freuen uns auf den Waldmacher, der jetzt in die Kinos kommt.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Volker Schlöndorff.